BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser vorweihnachtlichen Zeit wieder mit dabei sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir kommt so eine richtig gute Weihnachtslaune in diesem Jahr nicht auf. Dazu schlägt mir die Lage der deutschen Wirtschaft zu sehr aufs Gemüt. Ob man sich mit Wirtschaft beschäftigen will oder gar muss, man kommt nicht drum herum festzustellen, dass Deutschland in einer Krise steckt. Das wird so harmlos dargestellt als 5 Jahre Stagnation. In Wirklichkeit ist es 5 Jahre Verlust an Wohlstandszuwächsen und was noch viel schlimmer ist, eine nicht mehr zu leugnende Deindustrialisierung und damit einen nachhaltigen Verlust an Wohlstand. Und damit stellt sich die Frage, woran es eigentlich liegt, dass die Politik nicht handelt. Haben wir es mit einem Erkenntnisproblem zu tun? Offensichtlich nicht. Ich denke, es ist mehr die Angst, dem Bürger und dem Wähler die Wahrheit zu sagen über das, was getan werden müsste. Ebenso dürfte mitschwingen, dass nicht wenige Politiker auch wissen, dass sie eine erhebliche Mitschuld für die schlechte Lage des Landes tragen. Dies einzugestehen, setzt natürlich eine entsprechende persönliche Größe voraus. Und das scheinen wir in der heutigen Politik in Deutschland nicht mehr zu finden. In den letzten paar Wochen haben wir schon mit den verschiedensten Ökonomen darüber diskutiert, was getan werden müsste, um Deutschland wieder auf Kurs zu bringen. In dieser Folge setzen wir das fort. Und zwar mit keinem geringeren als mit Professor Lars Feld. Professor Feld war bis vor kurzem persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen. Er war also nah dran, am Puls der Politik, am Puls der Ampel und am Puls der FDP. Spannend zu hören, was er denkt, was wir tun müssten, um Deutschland wieder auf Vordermann zu bringen. Mir hat die Vorbereitung Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie finden das Thema auch interessant. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Bevor wir zur heutigen Ausgabe kommen, noch kurz dieser Hinweis auf die aktuelle Folge des Mega-Podcast gemeinsam mit Ulf Poschert. In der aktuellen Folge spreche ich mit ihm über die deutsche Subventionskultur. Für BTO-Hörer gut vertraut mit einigen Zahlen, die ehrlich gesagt ziemlich erschütternd sind. Nur einer an dieser Stelle. Die Subventionen des Bundes haben sich von 2015 bis heute relativ zum Bruttoinlandsprodukt mehr als verdoppelt. Für mich ein ganz klares Symptom für einen übergriffigen Staat und zugleich für einen Staat und eine Politik, die die Folgen des eigenen Handels durch immer mehr Transfers versucht zu kaschieren. Die Diskussion war wie immer turbulent. Insofern, wenn Sie dort reinhören wollen, machen Sie das mal. Ansonsten bleiben Sie mir treu, denn hier geht es weiter mit unserem Kernthema, nämlich der Frage, was sollte Deutschland tun? Ich persönlich finde, die Tatsache, dass wir in Deutschland mehr über die Frage diskutieren, ob man Elon Musk und Javier Milei als Vorbilder nehmen könnte, als über die enorme Sanierungsaufgabe, vor der wir stehen, ist ein extremes Warnsignal für das Land. Das Ganze verspricht wenig Gutes für die Zeit nach der Wahl. Was droht, davon bin ich überzeugt, ist nichts anderes als ein kraftloses Weiter-so.
Ich verspreche Ihnen nicht, dass plötzlich alles gut und einfach wird. Und sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie sich das auch nicht einreden. Lassen Sie sich nicht einreden, alles wird anders, weil die Regierung eine andere ist. Weil wieder irgendwelche Wenden herbeigerufen werden.
Wenn wir es richtig machen, dann ist die Bundesrepublik Deutschland an ihrem 100. und vielleicht auch an ihrem 150. Geburtstag ein Beweis für den Erfolg unserer Demokratie. Und genau das wünsche ich mir. Denn es steht ziemlich viel auf dem Spiel. Wir haben für unser Land so viel zu gewinnen. Wir können aber auch einiges verlieren.
Nach dem Wahltag geht es aber auch wieder darum, Gemeinsamkeiten auszuloten, Brücken zu bauen, Kompromisse zu schmieden. Dafür brauchen wir einander. Es liegt an uns, allen gemeinsam, an allen demokratischen Politikerinnen und Politikern, an den Medien und an jedem Einzelnen von uns. Lassen Sie uns einander vertrauen.
Oder man verspricht einfach mal die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, um ein paar Punkte im Wahlkampf zu machen.
Heute sehen wir, dass, obwohl die Inflation zurückgegangen ist, sie für diejenigen, die jeden Tag einkaufen gehen müssen, die genau rechnen müssen, doch noch höher ist, gerade wenn es um Lebensmittel oder Ähnliches geht. Ich glaube, da haben wir auch durchaus gute Möglichkeiten, etwas zu tun. Ich schlage zum Beispiel vor, dass wir bei dem einfachen Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel eine Reduzierung vornehmen von 7% auf 5%. Das würde ganz vielen, die wenig Geld verdienen, helfen und es wäre für den Bundeshaushalt keine übermäßige Belastung.
Kurz zur Erinnerung. Wir sind stark in Industrien, die es bereits zu der Zeit gab, als wir in Deutschland noch einen Kaiser hatten. Ja, wir haben diese Industrien über Jahrzehnte hinweg erfolgreich weiterentwickelt und es wirklich in vielen Bereichen zur Weltmarktführerschaft gebracht. Mit der Einführung des Euros, spätestens mit Beginn der Eurokrise, fiel aber die starke Währung weg, die wir früher hatten. Die Mark hat regelmäßig gegenüber anderen Währungen aufgewertet. Und das sorgte für einen konstanten Druck zur Verbesserung in der Industrie. Das ist Geschichte. Beispiel Schweizer Franken. Im Jahre 2007 bekam man für einen Euro noch 1,60 Franken. Heute sind es nur noch 93 Rappen. Das heißt, gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro seit 2007 sage und schreibe 42% verloren. Gegenüber dem US-Dollar hat der Euro übrigens im selben Zeitraum rund 30% verloren. Angesichts dieses dramatischen Wertverlustes des Euros kann es natürlich nicht verwundern, dass bei uns die Exportindustrie boomte. Einfach deshalb, weil wir waren gut und wurden jetzt auch noch billig. Und es darf auch nicht verwundern, dass die Produktivitätszuwächse entsprechend nachließen. Der Druck auf die Unternehmen, entsprechend produktiver zu wirtschaften, wie bei der zuvor konstant aufwertenden Mark, war nicht mehr gegeben. Bevor Sie mich jetzt kritisieren, das ist natürlich nicht der alleinige Grund für den Rückgang der Produktivitätszuwächse. Ein weiterer Grund ist darin zu sehen, dass der Staatsanteil und auch der Anteil der Dienstleistungen am Bruttoinlandsprodukt entsprechend gewachsen ist. Das sind tendenziell weniger produktivitätssteigernde Sektoren. Und was passierte noch? Nun, die Wirtschaft, aber vor allem auch die Politik handelten bis Corona so, als würde dieser Boom ausgelöst durch das billige Geld, den schwachen Euro, nie enden. Im Glauben, ein reiches Land zu sein, wurde dieser Reichtum mobilisiert, um den Sozialstaat auszubauen.
Ich lege hier ein Gesamtkonzept vor, das sich von allen anderen zurückliegenden Rentenreformen an einem Punkt ganz auffällig unterscheidet. Bei diesem Konzept geht es ausschließlich um Verbesserungen im Vergleich zu dem, was heute gilt.
Zu sorgen, dass Arbeit sich lohnt. Und mit dem Bürgergeld lohnt sich Arbeit
mehr.
Aber
dass wir durch eine Entgiftung der Debatte auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten, meine Damen und Herren. Denn das braucht unsere Gesellschaft.
Für die Kindergrundsicherung werden wir im Jahr 2025 Gesamtkosten von rund 2,4 Milliarden Euro veranschlagen. Nach 2025 gehen wir von einer steigenden Inanspruchnahme aus. Bis dahin werden sich Kinderzuschlag, Kindergeld und Regelsätze weiter erhöhen, dass wir zu weiteren Verbesserungen für die Familien führen.
Im Glauben, ein reiches Land zu sein, wurde der Reichtum mobilisiert, um der Welt ein menschliches Gesicht in der Migrationspolitik zu zeigen. Und dabei haben wir sogar noch uns selbst erzählt, wir würden einen wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen. Angesichts der Entwicklung in Syrien wurden dieser Woche die Zahlen erneut berichtet. Am Ende des vergangenen Jahres lebten rund 974.000 Syrerinnen und Syrer in Deutschland. Von denen gingen ungefähr 230.000 einer sogenannten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Hinzu kamen etwa 65.000 Minijobber. Die Beschäftigungsquote liegt damit bei etwas unter 52% bei Männern und bei ungefähr 19% bei den Frauen. Die meisten Menschen aus dem Land arbeiten in Verkehrs-, Logistik- und Sicherheitsberufen, beispielsweise also als Paketfahrer. Gut 155.000 Syrerinnen und Syrer waren arbeitslos gemeldet und damit liegt die Arbeitslosenquote in der Bevölkerungsgruppe bei rund 36%, ist damit doppelt so hoch wie bei den Ausländern, die insgesamt ungefähr zu 15% arbeitslos sind. Und immerhin 353.000 erwerbsfähige Syrer erhalten Bürgergeld. So viel zum Thema, dass diese Zuwanderer einmal unsere Rente bezahlen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir helfen aus humanitären Gründen. Das ist gut so. Wir sollten uns nicht nur einreden, dass wir daraus einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen würden, geschweige denn, dass wir damit unser Sozialsystem stabilisieren könnten.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Doch kommen wir zurück zu den vielen Entwicklungen in der guten Zeit. In der Aufzählung darf die Energiepolitik keineswegs fehlen.
Es geht voran mit der Energiewende. Das ist die Bedingung dafür, dass wir die Klimaschutzziele in Deutschland einhalten, denn immer mehr Bereiche werden ja stromgeführt sein, Mobilität, aber auch zunehmend die Wärme. Ist aber auch die Bedingung dafür, dass wir günstige Strompreise in Deutschland bekommen für die Verbraucherinnen und die Verbraucher beziehungsweise für die Unternehmen und das Gewerbe. Ein paar Zahlen sind wirklich, wirklich mutmachend und geben Grund zur Hoffnung, dass wir die Ehrgeiz...
Im Glauben, dass wir ein reiches Land sind, haben wir versucht, zum Vorbild bei der Energie- und Klimapolitik zu werden. Mittlerweile sind wir weltweit sicherlich kein Vorbild mehr. Einige Zyniker würden sagen, wir sind eher eine Lachnummer. Die Folgen spüren wir immer deutlicher durch den Prozess der Deindustrialisierung. In einem Podcast, den ich wie immer auch in den Shownotes verlinkt habe, hat der mittlerweile entlassene Staatssekretär Patrick Reichen erklärt, dass in Deutschland auf Sicht Energie teuer bleibt und deshalb die Industrie sich auch an diesem Standort nicht wird halten können. Hier der Auszug, auf den mich ein Hörer hingewiesen hat.
That is indeed a huge challenge. Of course, there are places on this globe where you get electricity for 1 to 2 cents per kilowatt hour. Now, what does that mean for us? In essence, it will probably mean easy to copy energy intensive industry might go to places where you have those 1 to 2 cents. So, that's the old story of where is cheap energy and what type of industry is then located there where we have cheap energy. But, you know, if we go down that carbon neutrality route, that's what we have to face anyhow. And of course, it's a topic where you don't really want to talk about that openly because it's about a question of competitiveness that comes with carbon neutrality. we will have that discussion sooner than we thought. I think what we now need to get our grips around is, so what does that mean for a low carbon world, and where do we need to specialize when we now think about the future investment in those industries?
Doch nicht nur das. Wir wissen, gleichzeitig haben wir die Infrastruktur und das Bildungswesen verfallen lassen, mit entsprechend dramatischen Konsequenzen.
Es ist der 11. September 2024. Um 2.51 Uhr überquert eine Straßenbahn der Linie 7 die Dresdner Carola-Brücke. Es wird der letzte Triebwagen sein, der über das 1971 fertiggestellte Bauwerk gerollt ist.
MDR Sachsen. Nachrichten.
In Dresden ist am frühen Morgen die Carola-Brücke teilweise eingestürzt. Betroffen ist laut Feuerwehr der separate Brückenteil, über den die Straßenbahnen fahren.
Wir rechnen eigentlich, das muss man so bitter sagen, damit, dass uns Bauwerke jetzt einstürzen werden, weil wir einfach nicht umsteuern politisch. Wir kümmern uns nicht ausreichend um die Instandhaltung. Das ist von den Fachleuten seit vielen Jahren kommuniziert und es wird leider in der Politik, wenn es um die Mittelverteilung geht, nicht gehört.
Auch stören wir uns nicht daran, dass wir zunehmend im Vergleich zur Welt immer mehr im Bereich der Digitalisierung in Rückstand geraten.
Deutschland befindet sich in der digitalen Aufholjagd. Unsere Gigabit-Strategie und auch unsere Digitalstrategie zeigen deutlich Wirkung. Deutschland holt bei der Digitalisierung auf.
Trotzdem kennen wir kaum E-Government. Trotzdem haben viele Menschen kein Glasfaser, geschweige denn teilweise sogar noch nicht mal ausreichend Breitbandinternet. Das Hauptproblem ist eher der politische Wille und eine mangelnde Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen.
Während zeitgleich wir immer mehr Mitarbeiter in der ineffizienten staatlichen Verwaltung aufbauen. Nach 5 Jahren Stagnation, denke ich, müsste dem Letzten klar sein, dass der Boom zu Ende ist. Wir haben die Grundlagen unseres Wirtschaftsmodells, billige Energie, gut ausgebildete Arbeitskräfte und ein leistungsstarkes Gemeinwesen systematisch ausgehöhlt. Während die Wettbewerber, allen voran China, sich deutlich verbessert haben. Die Tatsache, dass wir eine Schwachwährung haben namens Euro, genügt nicht mehr, um diesen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit zu kompensieren. Das zeigt sich übrigens auch daran, dass Bürger und Unternehmen sich aus dem Land wegorientieren. Wir haben es immer wieder diskutiert. 150 bis 200.000 Menschen wandern jedes Jahr aus. Diese sind gesünder, jünger, besser ausgebildet und nachdem sie weggegangen sind, auch noch glücklicher. Auch die Unternehmen handeln, sie investieren nicht mehr hier, sondern woanders. Das unterstreicht eine früher erschienene Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Dort steht unter anderem das hier.
Die Entwicklungen bei Direktinvestitionen können Aufschluss darüber liefern, ob und inwiefern sich verändernde Standortbedingungen auswirken. Dies liegt an der längerfristigen strategischen Natur von Direktinvestitionen. Stark angestiegene Nettoabflüsse sind ein Warnsignal für die Standortattraktivität.
Und um genau diese Standortattraktivität steht es keineswegs gut.
Nach dem Rekordabfluss an Investitionen im Jahr 2022 kann im Jahr 2023 eine Entspannung festgestellt werden, da nur ein Nettoabfluss von rund 94 Milliarden Euro verzeichnet wurde. Dies ist jedoch der drittgrößte Nettoabfluss überhaupt in der Zeitreihe, die bis 1971 zurückreicht. Platz 1 und Platz 2 belegen die beiden Vorjahre. Diese geballte Häufung an Nettoabflüssen in den vergangenen Jahren zeigt, dass es sich jeweils nicht nur um Einzelfälle oder Nachholeffekte gehandelt hat, sondern eine tiefer gehende Entwicklung vermutet werden kann oder sogar muss.
Konkret sind in den Jahren 2021, 2022 und 2023 kumuliert netto rund 320 Milliarden Euro aus Deutschland abgeflossen. Mehr als in den 10 Jahren davor. Das ist eine Nettogröße, also die Größe zwischen Zuflüssen aus dem Ausland und Abflüssen aus dem Inland. Die Verschlechterung kommt aus der Flucht des hiesigen Kapitals, also mehr Geld fließt aus Deutschland ab, aber auch aus einer zunehmenden Scheu der Ausländer, in Deutschland zu investieren.
Zudem muss festgestellt werden, dass der Zufluss nach Deutschland deutlich gefallen ist. Lediglich 2014 war er mit rund 14 Milliarden Euro noch niedriger. Nur da die Abflüsse stärker gefallen sind, ist der Nettoabfluss zurückgegangen.
Kurz gefasst, das nennt man ein Standortproblem. Was tun? Wir sprechen seit Wochen mit Top-Ökonomen des Landes, mit Professor Kurz, mit Frau Professorin Grimm, mit Professor Wollmershäuser, um nur einige zu nennen. Und das setzen wir heute fort, mit keinem geringeren als mit Professor Lars Feld. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Lars Feld komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Lars Feld.
Lars Feld ist seit 2010 Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftspolitik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Direktor des Walter-Eucken-Instituts. Seit 2003 ist Feld Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen und seit 2020 Mitglied der Mindestlohnkommission. Von 2011 bis 2021 war er Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Von 2013 bis 2021 vertrat er den Sachverständigenrat im unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates, dem Deutschen Fiskalrat, und war von 2022 bis 2024 persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Gemeinsam mit Justus Haukapp produziert Feld einen Podcast bei Media Pioneer.
Sehr geehrter Herr Professor Feld, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo Herr Stelter, freue mich ebenso.
Professor Feld, jetzt sind Sie ja nicht mehr der Berater des Finanzministers, weil der Finanzminister nicht mehr im Amt ist. Aber wenn Sie in den letzten paar Jahren so ihn begleitet haben, bevor wir auf Inhalte kommen, muss ich schon mal fragen, wie ist denn das so, wenn man da so im politischen Berlin unterwegs ist? Fühlt man sich da erhört oder ist man da gleich quasi abgelegt? Also waren Sie bei Scholz gleich abgelegt, als ist dieser Liberale, dem muss ich gar nicht zuhören, oder hat man doch auch ein bisschen parteiübergreifend Einfluss?
Nun, zum einen, ich bin ja weiterhin Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium. Insofern berate ich jeden Finanzminister von Hans Eichel angefangen bis heute. Sind es verschiedene Minister gewesen. Ich hatte lediglich in der Amtszeit von Christian Lindner eine etwas herausgehobenere Stellung aus diesem Beirat und habe das ja dementsprechend ehrenamtlich gemacht. Ich kann mich eigentlich im ganzen Zeitablauf, auch in der Zeit im Sachverständigenrat, nicht beschweren, dass die Gegenseite, welcher Politiker das auch immer war, welche Politikerin, nicht zugehört hätten. Also Gehör hat man allemal gefunden. Bei Olaf Scholz war es vielleicht am schwierigsten. Also auch schon in der Sachverständigenratszeit war ich, denke ich, schon in der SPD insgesamt abgelegt als der neoliberale Gott sei bei uns. Und insofern war da die Aufmerksamkeit nicht ganz so hoch. Aber ansonsten auch frühere SPD-Minister, da kann ich mir nicht beschweren. Und im Hinblick auf Angela Merkel sowieso nicht.
Dann würde ich natürlich sagen, naja gut, also okay, einige hören nicht zu, aber die meisten hören zu. Aber es gibt, glaube ich, einen schönen Spruch, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden und verstanden ist nicht einverstanden. Ich meine, auf dieser Kette, wo hapert es denn da? Weil ich meine, eigentlich, wenn man jetzt Ihnen auch den früheren Sachverständigengutachten, wenn man die gelesen hat, wenn man da gehandelt hätte, hat ja auch gerade ein Kollege nochmal, glaube ich, auf X geschrieben, mit dem Motto, also wir haben schon 2013 auf Dinge hingewiesen. Also woran hapert es denn da? Weil ich glaube, wenn man auch im Sachverständigenrat mehr gehört hätte, würde wahrscheinlich die deutsche Wirtschaft heute besser dastehen.
Das würde ich auch behaupten, dass wir dann besser dastünden. Wir hätten diese Umkehr von den Reformen von Gerhard Schröder ab 2013 nicht wahrgenommen. Das heißt also, auch Kosten aufgrund der Arbeitsmarktregulierung wären nicht so hoch. Das ist ja immer weiter nach oben gegangen, die Schraube immer weiter angedreht. Ich würde nicht sagen, einverstanden mag es bei dem einen oder anderen sein, aus seiner eigenen Positionierung her, aber häufig genug, insbesondere bei Angela Merkel, habe ich die Bemerkung gehört, ich bin ja einverstanden, also beziehungsweise Sie haben ja recht, aber die Mehrheiten im Bundestag sind nun mal andere. Und so funktioniert Politik, das hat man dann auch als Berater ein Stück weit zu akzeptieren, auch wenn man es als misslich empfindet.
Ja, aber und wir müssen aber alle die Konsequenzen tragen, weil ich meine, ich möchte jetzt mit dir natürlich nicht nur jetzt hier eine Stunde plaudern über die Vergangenheit und wie nett es war, mit Frau Merkel Kaffee zu trinken oder auch nicht. Jetzt sind wir ja, wo wir heute sind. Und der Wahlkampf läuft auf höchsten Touren, ist eher so ein Sozialwahlkampf, wie ich finde. Ich meine, wenn wir jetzt mal schauen, wo wir sind in Deutschland, was würden Sie denn sagen, sind eigentlich wirklich die größten Herausforderungen und was sollten wir tun?
Ich denke, im weiteren Zeitverlauf der letzten 2,5 Jahre, dass das Problem immer gravierender geworden ist, weil wir mit der Politik, die von der Ampelregierung gemacht worden ist, zunehmend das Fundament der deutschen Wirtschaft gefährden. Also im Grunde die industrielle Basis ist durch diese Politik der Klimatransformation in Gefahr. Ich würde nicht sagen, dass es um Klimatransformation allgemein geht. Ich bin ein großer Verfechter des Emissionshandels und der CO2-Bepreisung, auch gerade weil sie eine internationale Koordination viel, viel leichter macht als alle anderen Instrumente. Aber mit der Hast, mit der man den Klimaschutz jetzt betreibt, die Klimaneutralität erreichen will, mit der Steuerungsintensität, die da kommt, also im Grunde eine Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien hin zu Dirigismus, machen wir die deutsche Wirtschaft kaputt. Und dahingehend muss man wohl sagen, im Grunde ist die Lage schlimmer noch als die Stimmung. Wenn man jetzt nur konjunkturell schaut, dann ist das ja eine Seitwärtsbewegung, würde man sagen, ach, ist alles nicht so schlimm. Oder man würde hingehen und sagen, ja, wir schütten bei dem einen oder anderen Unternehmen noch einmal Subventionen aus, sobald die in Schwierigkeiten sind. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir sozusagen auf dem Holzweg sind. Wir sind in die völlig falsche Richtung unterwegs.
Ist daraus als Folge im Prinzip reden wir über Energiekosten oder ist es noch mehr, was dahinter steckt?
Ja, das ist mehr. Es wird ja versucht, an allen Ecken und Enden zu steuern. Das muss man sich ja mal genauer anschauen, was da passiert. Arbeitskosten sind das eine, Energiekosten sicher auch, aber der gesamte Regulierungsbereich, der beschränkt sich ja nicht nur auf den Bereich Energie und Klima, sondern alles, was wir an Regulierungen vornehmen, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, klar spielt da Umwelt, also das E in den ESG-Kriterien eine Rolle, aber es geht darüber hinaus. Und von daher muss man schon sagen, die Steuerungsfantasien in der Politik sind mittlerweile enorm groß und das bedeutet schon auch, dass man ja eine Fehlvorstellung hat, wie Wirtschaft funktioniert. Die funktioniert nicht dadurch, dass oben gesagt wird, ihr müsst das jetzt so und so machen. Dann sagen die Unternehmen irgendwann, na gut, dann gehen wir halt woanders hin. Und das machen sie dann auch.
Ist natürlich so, Deindustrialisierung ist in aller Munde. Jetzt haben wir gesehen, es gab ja die Studie vom IFO-Institut, hatte ich auch mal im Podcast besprochen, wonach eben die Bruttowertschöpfung der Industrielle das noch nicht zeigt. Auf der anderen Seite haben wir halt die anecdotal evidence von den Geschichten, wo Firmen eben verlagern. Jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, wir haben jetzt Februar, die Wahlen sind gelaufen. Nehmen wir mal an, es bildet sich eine neue Regierung. Nehmen wir mal an, die Regierung sagt, Mensch, Herr Feld, Herr Scholz ist zwar dabei, aber lädt sie trotzdem ein, nehmen wir mal an, und sagt, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Was kann man eigentlich machen? Weil es sind ja viele kleine Maßnahmen und ich würde jetzt die Ampel auch noch dahingehend in Schutz nehmen wollen. Ich meine, hohe Energiekosten hatten wir vorher schon. Herr Altmaier war meines Erachtens, wenn ich das so sagen darf, auch ein Planwirtschaftler. Also, Sie nicken, dass Sie die Hörer nicht, darum sage ich jetzt, Sie nicken. Kann man überhaupt noch was machen oder was müsste man denn sehr schnell machen, um hier einen Kurswechsel zu erzielen?
Also zum einen, Sie haben völlig recht, Peter Altmaier hat mit dieser Industriepolitik angefangen. Und ich habe die ja auch gleich zu Beginn entsprechend heftig kritisiert. Also als sein Entwurfspapier schon rauskam, noch bevor das überhaupt durchs Bundeswirtschaftsministerium damals 2017 durch war, fand das also vom Grundsatz her einfach verfehlt. Es ging meines Erachtens in die völlig falsche Richtung. Mit allen Komponenten. Und wir sind weiter auf diesem Weg. Also das wird fortgesetzt. Es hat, also als wenn es keinen Bruch gegeben hätte, als wenn nicht irgendwie eine andere Regierung an die Macht gekommen wäre.
Da sagt der Habeck ja auch immer, ich setze doch nur vor, was die CDU schon gemacht hat.
Ja, klar. Also im Grunde führt das Ministerium das soweit durch. Es kommen natürlich noch ein paar Punkte hinzu. Klimadifferenzverträge kommen noch hinzu, sodass da so das Füllhorn, das dann ausgeschüttet wird.
Ich wollte sagen, eigentlich sind es nichts anderes als Subventionsprogramme für die Unternehmen, die umbauen. Also ich nenne sie dann immer so ein bisschen volkseigene Betriebe, weil ja dann Gewinne und Verluste, das ist ja alles garantiert quasi. Es kann jetzt gar nichts mehr schief gehen. Man muss nur nach Berlin fahren und sich Geld abholen.
So ungefähr sieht es aus, wobei man sagen muss, das wird ja mit einer Art Auktionsverfahren gemacht, sodass man da versucht, auch den größten Effekt für den eingesetzten Euro rauszuholen. Das ist ja schon ein Lichtblick bei diesen Verträgen, die dann ausgehandelt werden. Aber meines Erachtens ist der Ansatz schon falsch. Also, dass man für besonders stark betroffene Unternehmen, die energieintensiven, beispielsweise indem man kostenlos Emissionszertifikate vergibt, auch einen gewissen Schutz mitbringt, das sehe ich ein. Aber dass man das in diesem Umfang macht an Subventionen, ist meines Erachtens völlig übertrieben. Ja, und ich habe das oft genug herausgestellt. Also insofern haben Sie völlig recht. Da geht es frei nach Hayek gegen die Etatisten in allen Parteien. Ja, das muss man schon sagen. Im Grunde muss man bei den genannten 4 Kostenbereichen wirklich ansetzen und überall was tun. Also man muss hinsichtlich dieser Zunahme der Arbeitsmarktregulierung umsteuern und in die Gegenrichtung, also in der Arbeitsmarktregulierung deregulieren. Man muss im Hinblick auf die Energiekosten alles nutzen, was an Möglichkeiten existiert, um die Energiekosten runterzufahren. Das wird, weil wir kein billiges russisches Gas mehr bekommen, sicherlich auf Abgaben abzielen. Und es muss auch bedeuten, dass wir nicht nur im Strommarkt, sondern für den Energiemarkt insgesamt, einschließlich der Infrastruktur, ein Grundkonzept brauchen, das dezidiert marktwirtschaftlich ausgerichtet ist und sich offen hält auch gegenüber den europäischen Partnern. Zunehmend sind die ja nicht mal mehr bereit, Stromleitungen zu bauen, weil sie sagen, der deutsche Markt, das ist sowieso abgeschottet und rein dirigistisch, das ist kein Energiemarkt mehr, da haben wir keine Chance.
Ja. Ist das wirklich so? Ich meine, mit dem Markt, ich habe mit Frau Professor Grimm ja auch gesprochen und das war so, sie hat dann gesagt, wir müssen das im Prinzip, man müsse den Markt in Zonen zerlegen und so weiter, das wäre ein bisschen besser. Aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen darauf eingehen, inwiefern es kein Markt ist, weil ich dachte ja, es geht Merit Order nach dem Motto, das teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis, ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich, ist ja Angebot, also was ich so als junger Student mal gelernt hatte, so Angebots- und Nachfragekurven, und die kreuzen sich irgendwo und das ist der Preis. Und die, die halt günstige Kostenstrukturen haben, haben höhere Gewinner. Ich dachte immer, das wäre ein Markt, da wird auch ständig der Strom gehandelt, doch minütlich und stündlich und auf sofort oder für morgen oder für ein Jahr und so weiter. Wieso meinen Sie, das wäre kein Markt?
Also wenn Sie jetzt nur einfach die internen Beziehungen anschauen und fragen, inwiefern ist das Markt oder nicht? Und die Vorschläge von Veronika Grimm sind ja absolut korrekt, dass man da eine regionale Differenzierung braucht. Aber man muss schon sehen, in welchem Maß wir Garantien ausgeben für einen großen Teil des Strommarktes. Also alles, was aus den Erneuerbaren kommt, ist ja im Grunde subventioniert und gibt Garantiepreis. Also für diejenigen, die früh angefangen haben, die haben Planungssicherheit über viele, viele Jahre. Und je mehr wir in diese Richtung gehen, wenn wir jetzt noch weiter gehen und den Strommarkt noch weiter regulieren, die Kapazitätsmärkte, die vorgesehen sind, hauptsächlich mit Subventionen sicherstellen, anstatt ein marktwirtschaftliches Prinzip zum Tragen zu bringen, dann wird das immer schlimmer. Und insofern ist die Bereitschaft der ausländischen Anbieter, etwas zu tun, immer geringer. Also sowohl in den nordischen Staaten, ob das jetzt Schweden, Norwegen, Finnland sind, aber auch in Frankreich oder Tschechien, wo man jetzt sagen könnte, ja, wenn wir da einen ausgebauten Strombinnenmarkt hätten und Stromleitungen über die Grenze, dann könnten die energieintensiven deutschen Unternehmen wenigstens den Atomstrom aus Frankreich beziehen. Das können sie in dem Maße auch nicht. Das geht immer, wenn grenzüberschreitend Strom geliefert wird, zu den Netzbetreibern in Deutschland und in der Regel eben nicht direkt zu den Verbrauchern. Und das macht es dann auch problematisch. Also insofern haben wir so massive Eingriffe, dass man halt sagen muss, frei nach dem Motto, alles was über 50% ist, ist dann doch schon so ein großer Teil sozialistisch, dass es eben die Marktkräfte massiv hemmt. Soweit sind wir mit Sicherheit.
Würde denn eine Deregulierung des Energiemarktes ausreichen, um die Energiekosten auf ein Niveau zu bringen, dass wir die Deindustrialisierung stoppen können?
Wir müssten sicherstellen, dass das Angebot zunimmt. Ja, und wenn wir schon nicht bereit sind, Kernkraft wieder ans Netz zu holen, dann sollten wir wenigstens dafür sorgen, dass die ausländischen Anbieter in den deutschen Strommarkt hinein liefern dürfen. Das hat für unsere Versorger sicher auch ein gewisses Problem, weil die eben nicht so kostengünstig produzieren können. Aber dann sind wir eben im Wettbewerb.
Na gut, aber jetzt könnte man ja auch nach Frankreich blicken, könnte sagen, die Franzosen freuen sich doch eigentlich, dass sie Atomkraft haben. Warum sollen die ein Interesse eigentlich daran haben, dass der Strom nach Deutschland fließt? Die könnten ja auch hingehen und könnten sagen, ja, mein Kostenvorteil hier im Standardwettbewerb im Deutschen gegenüber Deutschland und könnten Investitionen anlocken. Ich meine, ich habe ja zu meiner völligen Überraschung gelesen, dass die französischen Direktinvestitionen, also von Ausländern in Frankreich, deutlich gestiegen sind, während sie bei uns deutlich eingebrochen sind.
Ja, das stimmt, wobei man eben jetzt am aktuellen Rand auch sieht, dass die Unsicherheit, die aufgrund der Turbulenzen in der französischen Regierung bestehen, auch die Direktinvestitionen wieder hemmen. Also man, klar. Das war die ganze Zeit schon so. Es sind ja bei den Direktinvestitionen nicht nur die Energiekosten, sondern eben auch die niedrigere Steuerbelastung. Frankreich hat eine dezidiert niedrigere Belastung mittlerweile als Deutschland. Das muss man also ganz klar sehen.
Also für den normalen Arbeitnehmer weiß ich, für Unternehmen auch, ja?
Naja, wenn Sie die Arbeitskosten nehmen, die sind immer noch höher in Frankreich als in Deutschland. Aber die Steuerbelastungen für Unternehmen, also Kapitalgesellschaften jedenfalls, sind niedriger. Personengesellschaften ist der Unterschied wahrscheinlich nicht so groß. Aber bei den Kapitalgesellschaften sehr wohl. Das sind ja mit Japan sowohl in den tariflichen als auch in den effektiven Steuersätzen deutlich vorne. Und wenn die Amerikaner auf 15% Körperschaftsteuersatz runtergehen, dann sieht es nochmal ganz trüber aus für den deutschen Markt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber nochmal zurück zu Frankreich. Natürlich kann Frankreich diesen Wettbewerbsvorteil halten. Die wären ja mit einem Aufschlag für Atomstrom, den sie nach Deutschland liefern, immer noch billiger als wir das in Deutschland insgesamt anbieten können. Und damit hätten wir durchaus für die Firmen in Deutschland einen Vorteil und auch für die Franzosen einen Vorteil. So funktionieren Tauschgeschäfte.
Ja, klar. Ich sag mal so, außer der französische Staat sagt, wir wollen stattdessen lieber die Firmen ansiedeln. Das könnte man, da könnte so ein bisschen Donald Trump-mäßig unterwegs sein. Aber Sie haben ja gesagt, wir müssen vier Dinge machen. Sie haben Energiekosten angesprochen, Sie haben Abgabenbelastung angesprochen. Was noch?
Ich habe angesprochen Arbeitskosten, Energiekosten, Abgabenbelastung und die Regulierungskosten. Wenn Sie Regulierung nehmen, einfach mal jenseits von Klimaschutz, damit verbunden sind ja auch noch eine Menge von Regulierungen, kommen andere Bereiche des Umweltschutzes. Denken Sie an den Artenschutz, den wir mittlerweile auf ein Niveau getrieben haben, der wirklich Blüten treibt, genügt wirklich für Realsatire. Da muss man einfach nur einen Bericht von Boris Palmer anschauen zum Ziegenmelker, dann lachen alle Menschen darüber und diejenigen, die in der Produktion unterwegs sind, denen gefriert das Lachen im Gesicht. Ja? Weil solche Fälle haben wir tausendfach. Und Regulierung spielt auch im Arbeitsmarkt eben eine Rolle. Warum geht Stihl in die Schweiz? Ja, sicher nicht, weil die Nominallöhne zu niedrig sind, sondern weil dort andere Regulierungsintensitäten herrschen. Wir haben immer noch beim Kündigungsschutz ein relativ striktes Regime und müssen dann alles, was ein Veltide da wäre, wie befristete Arbeitsverträge, Zeitarbeit und so weiter, gesondert regulieren. Das brauchen die Schweizer nicht. Da haben befristete Arbeitsverträge und Zeitarbeit eine ganz andere Funktion. Die haben halt einen Kündigungsschutz, der ist liberal, bei einem geräumten Arbeitsmarkt. Und wir laufen ja auch auf Vollbeschäftigung zu, wenn wir halt diese Strukturkrise jetzt nicht dazu nutzen, Langzeitarbeitslosigkeit zu produzieren, ja? Das ist ja eine Sorge, die man haben muss. Also, dass man so endet wie Frankreich die ganzen Jahre rumläuft, nämlich mit hoher struktureller Arbeitslosigkeit und gleichzeitig Fachkräftemangel. Das sollte nicht passieren. Das ist also ein zweiter Regulierungsbereich. Vieles, was mit Investitionen zu tun hat, erfordert bauliche Maßnahmen. Das Baurecht spielt also auch eine Rolle. Und ich denke, dass wir auch hinsichtlich des Themas Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung nicht ohne Korrekturen beim Datenschutzrecht zurechtkommen. Das sind so vier Bereiche, wo dringend dereguliert werden muss. Und was wir bisher sehen, diese Initiative zur Reduktion der sogenannten Bürokratiekosten, das sind einfach sehr viel kleinteilige Maßnahmen und die großen Punkte sind nicht wirklich adressiert. Ja? Und ich habe jetzt erst Regulierung angesprochen, weil der Bereich Steuern ist ein ganz großer. Wenn man sich den anschaut, da sind wir einfach klar im Hintertreffen für die Unternehmen. Und da muss man dringend was tun.
Ich glaube auch für die Bürger. Ich glaube, wenn man überlegt, wie kompliziertes Steuerrecht ist, da glaube ich, habe ich mit Professor Kirchhoff auf meinem Podcast gemacht. Das war doch sehr toll, was er machen könnte und sehr ernüchternd, was wir gerade wirklich machen. Jetzt höre ich mir das so an und dann denke ich mir so, ja, ist ja eigentlich nicht so eine neue Erkenntnis. Und wir wissen schon lange, wir wussten es unter Merkel, es wurde nichts gemacht. Wir haben denn die Ampel, hat es auch nicht angegangen. Trotz der Tatsache, dass beide Regierungen ja über gute Berater verfügt haben, lange Zeit, wie wir jetzt auch noch mal sehen. Neuwahlen, dann haben wir eine Konstellation Union plus X. Ja, war so, mit den Grünen zusammen, da wird es wahrscheinlich schwierig sein, die Klimapolitik zu ändern, die Sie gerade angesprochen haben, und die Energie günstig zu machen, Angebot ausweiten, wird schwer. Die setzen ja eher auf Verbrauchssenkung, nicht? Dieses ja sogenannte Energieeffizienzgesetz, welches eigentlich eher ein Energiereduktionsgesetz ist, würde ich fast sagen. Witzigerweise, Sie haben nicht angesprochen Sozialstaatsreformen, also vielleicht bereiten Sie die Koalition schon vor, das weiß ich nicht, aber trotzdem so ein paar Regelungen rausnehmen, muss man den Parteien unter Umständen dann bei einem Tabuthema entgegenkommen, nicht bei dem Thema Schulden?
Also zunächst einmal zu den Konstellationen. Zu den Arbeitskosten gehören auch die Lohnzusatzkosten und das betrifft vor allen Dingen die Sozialversicherungsbeiträge, die man dann in den Blick nehmen muss. Aber zu Arbeitsmarkt gehören auch die Arbeitsanreize, die bei der Grundsicherung für erwerbsfähige Menschen in Deutschland gelten. Also deswegen muss man das eigentlich bei Arbeit immer mitdenken, die Schnittstelle zur Sozialpolitik und was dann eigentlich alles passiert. Wenn es eine Koalition von Union und SPD wird, dann werden Reformen im Bereich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik sehr unwahrscheinlich. Da wird kaum was passieren. Das ist zumindest meine Befürchtung. Im Gegenteil, man muss ja die CSU mitbedenken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die CSU schon wieder mit einer Mütterrente um die Ecke kommt. Das ist ja deren Lieblingskind sozusagen.
Ja? Genau. Also das Gute ist, wir können das mal sagen, es ist nicht nur die SPD alleine, die den Sozialstaat ausgebaut hat. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Nein, man muss auch sehen, in der CDU selber, auch ohne die CSU, gibt es ja die Sozialausschüsse. Die sind immer sofort auf Seiten der SPD, wenn es darum geht, hier Leistungen auszubauen. Beispielsweise der Vorschlag jetzt vor wenigen Monaten von Seiten der CDA, die Vollkasko-Orientierung in der sozialen Pflegeversicherung einzuführen. Ja, das ist ja auch so ein Aspekt, wo man sagen muss, es wird einfach nur die Kosten nach oben treiben, sonst nichts.
Ja, und zwar also massiv.
Massiv, ja. Da werden wir also auch massive Beitragssatzsteigerungen bekommen. Also das sind die Punkte, insofern haben Sie recht. Soziales gehört dazu, das habe ich nicht explizit genannt, sondern immer nur mitgedacht. Und das ist mit der SPD schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass mit der SPD andere Dinge erreichbar sind, wobei ich bei Steuern auch Bedenken habe. Also dass gerade auch für die Bürger bei der Einkommensteuer was passiert, für die Personengesellschaften was passieren würde, sehe ich nicht. Ja? Vielleicht auch beim Steuersatz für die Kapitalgesellschaften nicht. Höchstens so Ideen wie Investitionsprämie oder beschleunigte Abschreibung oder sowas. Aber das ändert an der Standortqualität ja nichts. Das bringt ja meistens nur Vorzieheffekte, wie man sie konjunkturell will. Mit den Grünen ist, wenn man die Union heute hört, vor allen Dingen das Thema Migration ein Hinderungsgrund. Ja, die Befürchtung, dass sich die Grünen da nicht bewegen. Beim Thema Klimaschutz habe ich schon in der absoluten Schlussphase dieser Ampelkoalition den Eindruck gehabt, dass die Grünen unter Habeck bereit waren, der FDP mit ihrem Lindner-Papier ziemlich weitgehend entgegenzukommen. Zwar nicht bei dem Stichtag 45 versus 50, also den symbolischen nach außen hin wesentlich wirkenden Aspekten, auch nicht Streichung vom Klimatransformationsfonds, aber durchaus auch im Regulierungsbereich. Sehr, sehr vieles, was es da an Zugeständnissen gegeben hätte. Und ganz zu schweigen von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, da hätten die Grünen auch einiges zugestanden. Beim Klima sehe ich das nicht. Bei Migration, das kann ich nicht genau abschätzen. Man sieht ja die fehlenden Wählerwanderungen von den Grünen zu der AfD, die finden ja kaum statt. In der Gruppe der Grünen sind die Migrationsbefürworter schon noch am stärksten unter allen Parteien, würde ich sagen. Und das macht es ihnen schwer. Auf der anderen Seite gilt da auch ein sogenanntes Nixon goes to China Argument. Ja, also wer kann da jetzt was ändern, glaubwürdig, und uns offener machen für Arbeitsmigration, indem wir restriktiver werden bei illegaler Migration, vielleicht noch am ehesten die Grünen. Ja, also das würde ich nicht von der Hand weisen bei allen Diskussionen, die es da jetzt gibt. Aber klar, eine dezidiert marktwirtschaftliche Politik bekäme man nur, wenn man eine eindeutig bürgerliche Regierung hätte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass CDU, CSU und FDP die Mehrheit stellen, ist ziemlich gering. Ja? Vielleicht noch ein Aspekt zusätzlich, den wir immer auch außenwirtschaftlich erfassen müssen. Die SPD ist sicher auch ein schwierigerer Koalitionspartner für die Union in Sicherheitsfragen. Und zwar nicht nur innenpolitisch, sondern vor allen Dingen außenpolitisch und verteidigungspolitisch. Wenn man sich anschaut, wer da jetzt gebremst hat bei Ukraine-Hilfen, dann war es immer die SPD-Bundestagsfraktion und waren nicht die Grünen. Im Gegenteil, wir haben ja stark darauf gedrängt, mehr zu machen. Das heißt also, auch in der Dimension wären die Grünen der verlässlichere Koalitionspartner. Die haben das natürlich auch schon längst erkannt. Frau Brandner hat das ja kürzlich zu Protokoll gegeben.
Na gut, aber jetzt trotzdem, Sie haben es sehr schön gemacht. Ich merke, Sie sind mit Politikern im Umgang sehr geübt. Sie argumentieren auch schon mit den Politikern ein bisschen. Ich komme mal auf die Schulden zurück. Sie haben 4 Punkte genannt, die ich alle teile. Ich hätte einen 5. ergänzt, den Sie wahrscheinlich auch teilen. Ich glaube, wir müssen schon dringend das Land sanieren. Ich meine, wir müssen bei der Bundeswehr 3 Jahrzehnte Null-Investment kompensieren und das, damit wir wehrfähig werden. Wir müssen intensivste Brücken reparieren, Digitalisierung voranbringen, Schuldächer reparieren, aber wir brauchen Geld. Die Union weist immer darauf hin, dass wir zwar mit den Regeln der Schuldenbremse jetzt auch schon Schulden machen können, über 50 Milliarden pro Jahr dieses Jahr. Nächstes Jahr wird immer wieder genannt. Auf Landesebene allerdings nicht, weil die Bundesländer, glaube ich, das gar nicht dürfen. Wäre es nicht, sag mal so, politisch angebracht zu sagen, wir bewegen uns da und ermöglichen Schulden, Verschuldungsspielräume, wäre es nicht auch sachlich gerechtfertigt, weil wir so viel nachholen müssen, was wir gar nicht jetzt, da müssen wir ja Steuern noch weiter erhöhen, gar nicht finanzieren können. Und vor allem, und das soll man dann auch noch diskutieren, ist nicht auch gerade mit Blick auf unsere europäischen Partner, die ja nur im Traum nicht daran denken zu sparen. Wäre es nicht da auch vernünftig, ein bisschen Schulden zu machen? Vielleicht sollten wir jetzt mal die 3 Dinge mal durchgehen. Also erstens, brauchen wir Schulden für die Sanierung des Landes, ja oder nein?
Also, geben Sie mir ein paar Sätze mehr für diesen ersten Teil der Frage. Der zweite Teil Europa ist ja nochmal separat.
Wir haben beliebig Zeit.
Man muss immer nochmal sehen, erstens, welche Bedarfe hat man? Auf welcher Ebene liegen sie? Und in welchem Zeitraum sind sie? Fallen sie an? Also beispielsweise die Planung des Verkehrsministeriums für Schienen, Wasserstraßen und Bundesfernstraßen. Hier beläuft sich nach deren Schätzung in den kommenden 5-6 Jahren der Investitionsbedarf auf vielleicht 200 Milliarden Euro. Für den Ausbau des Stromnetzes fallen laut Angaben der Netzbetreiber wiederum so mal etwa 200 Milliarden Euro an, vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt muss man natürlich sagen, gut, die Netzbetreiber sind ja privat und entsprechend erhalten sie auch ihre Netzentgelte. Das ist das, was ich eben angedeutet habe im Hinblick auf Energiekosten. Man wird bei den Abgaben etwas tun müssen und deswegen genau fragen, was machen wir denn mit dem Netz? Wie viel übernimmt der Staat hier? Was zahlt er? Das sind dann aber auch nicht die vollen 200 oder 250 Milliarden Euro, sondern das ist schon nur ein Teil. Ja? Bei den anderen rund 200 Milliarden, die man dann in 5 Jahren braucht, haben wir im Grunde die Investitionsbedarfe in der mittelfristigen Finanzplanung im Bundeshaushalt stehen. Ja, die sind schon enthalten, ja, in dem, was im Haushaltsentwurf 25 plus mittelfristige Finanzplanung existiert hat. Also insofern ist der Bereich Verkehrsinfrastruktur innerhalb des Haushalts abbildbar. Und man muss auch sagen, keine Partei kann mir erzählen, dass in 10 Jahren kräftigem Wirtschaftswachstum, wo schon Ausgaben massiv ausgebaut worden sind, plus 4 Jahre, nämlich 2021, 22, 23, mit Ausnahmeregel der Schuldenbremse, die da genutzt worden ist, ohne dass irgendwie in all diesen Jahren, in diesen 14 Jahren irgendwie mal richtig rangegangen worden wäre und jemand gefragt hätte, wo sind denn eigentlich Effizienzreserven im Bundeshaushalt? Ja? Dass da nicht genug Speck ist, das kann mir niemand erzählen. Also ganz sicher nicht. Und ich habe intern und habe auch das immer wieder in Interviews nach draußen getragen. Wir haben ganz viele Bereiche, wo wir massiv Leistungen ausgebaut haben und wo man auch ansetzen muss und sparen muss. Ja? Das ist der zweite Punkt, den man hier nennen muss. Der dritte, bitte denken Sie an die verschiedenen Ebenen. Also es gibt Investitionsbedarfe der Länder. Denken Sie an die Krankenhäuser beispielsweise. Die Mehrzahl der Länder außer dreien ist ihren Investitionsverpflichtungen im Krankenhaussektor nicht nachgekommen. Also hat sogar real sowieso, aber sogar nominal die Investitionsausgaben für die Krankenhäuser gesenkt seit 1991. Nominal. Also muss man sich überlegen, welcher Investitionsstau da ist.
Ja.
Ja, das wird ein bisschen durch die Krankenhausreform von Lauterbach aufgefangen, weil dann ein Topf zur Verfügung steht, der auch in der mittelfristigen Finanzplanung schon enthalten ist, um diese Konsolidierung im Krankenhaussektor auch zu begleiten. Und das bedeutet auch Investitionen zu ermöglichen. Also ein bisschen hilft das, aber da müssen die Länder auch mehr tun. Und dann die Gemeinden. Die Gemeinden können sich in Höhe ihrer Investitionen weiter verschulden. Hier greift die Schuldenbremse so nicht. Aber ihnen drückt man die ganze Zeit weitere Sozial- und Konsumausgaben auf und dann haben sie keine Spielräume mehr. Wenn das nicht aufhört und die Konnexität nicht gilt, bessert sich das auch nicht. Da kann der Bund noch so viel ins Schaufenster stellen. So, das ist das, was man hier im Blick haben muss. Das heißt, ich trenne hier jetzt schon mal scharf zwischen echten staatlichen Investitionen und dem, was BDI, IW und andere, insbesondere auch die Gewerkschaften, an Subventionen für die deutsche Wirtschaft wollen. Und die will ich gerade nicht. Das ist ein großer Konsolidierungsbedarf. Ja, ganz klar. Jetzt habe ich ausgeschlossen die Landesverteidigung. Das ist richtig, dass wir da einiges tun müssen. Mir ist die Schrillheit, mit der manche hier deutlich mehr fordern, etwas zu stark. Deutschland ist keine Kriegspartei. In einem drohenden Kriegsfall wären wir sehr schnell in der Lage, auch mit Schulden zu reagieren. Wir haben aber die Möglichkeit, auch in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, die uns ja bisher die Sicherheitsgarantie geben, einen Ausbau der Verteidigungsausgaben vorzunehmen, ohne dass wir diese Sicherheitsgarantie verlieren. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland angegriffen wird, relativ gering. Und das wird man dann über die Jahre abbilden müssen. Zunächst bedeutet das, dass das Sondervermögen Bundeswehr bis 27 ja verplant ist. Mir ist bewusst, Fußnote, verplant heißt nicht ausgegeben. Ja, das kennen wir schon seit Jahren von der Bundeswehr, dass das oftmals nicht funktioniert. Deswegen auch diese Idee, doch vielleicht neue Uniformen zu kaufen anstatt neues Gerät, weil man das nämlich dann gar nicht ausgegeben kriegt. Und dann wird man sich überlegen müssen, wie man das weitermacht. Wie gesagt, die Effizienzreserven im Haushalt sind da. Und dann sollte man, wenn das nicht funktioniert, auch ehrlich genug sein und sagen, wir brauchen mehr Landesverteidigung. Also das sollte eigentlich über Steuern finanziert werden, weil es eine Daueraufgabe des Staates ist. Und dann können wir den Solidaritätszuschlag eben nicht abschaffen, beziehungsweise müssen ihn wieder auf alle ausweiten. Das ist nicht schön, aber es ist ordnungspolitisch sauberer, als das mit Schulden zu finanzieren, ja? Insofern sehen Sie, ich finde, die Schuldenbremse gehört aus diesen Gründen nicht revidiert. Man muss aufpassen, was mit den Tilgungszahlungen wegen der Extraverschuldungen den 4 Ausnahmejahren passiert. Die werden ja ab 2028 jedes Jahr kommen. Ja, also die dann folgenden 4 Jahre wird das immer weiter nach oben gehen. Das sind nominal gleich hohe Beträge, die für jedes dieser Jahre dann angesetzt ist. Und das ist nicht günstig, weil man dann so ein Frontloading hat. Das heißt, 28 kommt dann wie so ein Fallbeil. Die Tilgungszahlungen plus der zusätzliche Finanzbedarf bei der Verteidigung. Ich würde die Tilgungszahlungen in Prozent des Bruttoinlandsproduktes realisieren, ja, mit einem festen Anteil pro Jahr. Und das zieht zwar das Ganze wahrscheinlich etwas in die Länge, aber es ist leichter verkraftbar.
Ich höre hinzu. Und ich denke mir halt, naja gut, aber wir müssen ja trotzdem, wir müssen ja umbauen. Also wenn wir den Gemeinden nicht mehr diese ganzen Lasten aufbürden da durch unsere Unter anderem auch Migrationspolitik, glaube ich, ist ja da ein wichtiger Faktor. Wenn der Bund da immer übernimmt, wenn die Länder, jetzt die Krankenhäuser, wenn die seit 30 Jahren, ich meine, ich glaube, über 30 Jahre redet man absolut gesehen weniger Geld aus. So, jetzt haben sie nicht gesagt, ich war nett, sie haben gesagt, welches Bundesland das ist, starke Vermutungen. Das müssen die ja nachholen. Und das auf einen Schlag nachzuholen, ist ja politisch schwierig, weil dann müssen sie ja doch an anderen Stellen einsparen. Und darum habe ich ja vorhin gesagt gehabt, dass jemand, naja, vielleicht kann man da, wissen Sie, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich jetzt von den Sozialdemokraten, also ich würde mit dem Bürgergeld gar nicht anfangen, ich persönlich. Ich würde sagen, lass die Firma Bürgergeld auch mit 25 Euro zu viel haben oder nicht, ist mir egal. Da haben wir in den nächsten paar Jahren weniger Wachstum, dann löst sich das Problem so. Mein Hauptproblem sind doch die Zahlen von Herrn Raffelhüschen, die ganzen Versprechungen für zukünftige Rente, Pflege und so weiter, die als Zukunft anfällt. Dass ich sage, Mensch, die SPD, wir lassen es alles so, wie es ist. Wir machen ein bisschen Schulden, investieren. Und dafür im Gegenzug gehen wir hin und erhöhen das Renteneintrittsalter oder bauen die Pflegeversicherung um. Also Dinge, die die verdeckten Schulden des Staates reduzieren. In die Richtung würde ich Sie da mitnehmen können oder auch nicht?
Nee, Sie können mich nicht so richtig mitnehmen an dieser Stelle. Also man muss natürlich schon auch sehen, die zusätzlichen Ausgaben, die aus dem Sozialsystem kommen, die werden ja nicht dadurch gesenkt, dass man die Schuldenbremse hebt. Im Gegenteil. Der Druck zu Reformen im Sozialbereich nimmt ja gerade erst zu.
Da haben wir Konsens, da haben wir totalen Konsens. Ich will ja nicht die Bremse aufheben, sondern ich will ja einen Deal machen. Und ich hätte gesagt nach dem Motto, naja, wir machen jetzt mehr Schulden für den laufenden Haushalt, im Sinne von Investitionen und so weiter und Bundeswehr und was weiß ich. Im Gegenzug machen wir aber Reformen, die verdeckten Verschuldung senkt. Also eben die Rentenreform, wir machen eine echte Pflegereform, wir bauen ein Steuernabgabensystem so um, dass wir uns auf die Bedürftigen konzentrieren und solche Sachen. Also das so Dinge, die erst einmal nicht so wehtun.
Die tun genauso weh, ob sie jetzt die Schuldenbremse gelöst haben oder nicht gelöst haben. Weil diejenigen, die davon betroffen sind, werden sich entsprechend wehren. Ja, schauen Sie sich nur an, was bei 7% Mehrwertsteuersatz beim Gastgewerbe bei Speisen gekommen ist, als sie auf 19% hochging. Das war so hart, dieser Widerstand, dass Friedrich Merz jetzt bei der DEHOGA versprochen hat, dass er die wieder einführen wird. Ja? Also von daher sieht man schon, dass die Probleme, wenn man eine solche Revision im Bundeshaushalt vornimmt, immer zu Widerständen führen wird. Und wenn Sie die Schuldenbremse zur Hand haben, haben Sie wenigstens die Möglichkeit zu sagen, wir können nicht anders. Wir haben es in der Verfassung festgeschrieben, das ist unser Rahmen und da müssen wir jetzt was tun. Ja? Die Bedrohung von außen ist real, also insofern sollten wir auch in den Verteidigungsausgaben etwas machen. Die Schuldenbremse hilft bei Reformen. Sie behindert die Reformen nicht. Das ist ein Trugschluss. Ja? Wenn man die Zugeständnisse macht, also eine ganze Reihe von Standardaufgaben des Staates aus der Schuldenbremse rausnimmt und in ein Sondervermögen packt, das ist eine Bankrotterklärung der Politik. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja? Das heißt mit anderen Worten, wir kommen nicht mehr an die Transfers ran. Bundeshaushalt ist eigentlich nur noch Transfers und den ganzen anderen Rest machen wir mit Schulden an der Schuldenbremse vorbei. Also da muss ich sagen, solide Finanzpolitik sieht anders aus. Wenn ich dann Investor wäre und hätte mehrere Milliarden zur Verfügung, ob das jetzt BlackRock oder Blackstone oder wer auch immer ist, ich würde anfangen, mein Geld abzuziehen, ehrlich gesagt. Ja?
Das kann man natürlich sagen. Wir haben vorhin über Frankreich schon gesprochen. Ich glaube, die Franzosen, da sind die Staatsschulden doppelt so hoch wie bei uns. Die waren ja mal so hoch wie bei uns. Die sind seit den letzten 15 Jahren völlig aus dem Ruder gelaufen. Frankreich zahlt, glaube ich, 0,85% mehr als Deutschland auf 10-Jährige. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der Investoren funktioniert nicht so richtig.
Oh, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, da gibt es jetzt schon mit dem, was wir in Frankreich erlebt haben, in den letzten Monaten einen entsprechenden Risikoaufschlag. Man sieht ja schon auch, dass der Zinsaufschlag mittlerweile höher ist als der griechische oder der portugiesische. Also von daher sieht die Situation schon anders aus. Es gibt noch im Hinblick auf die Zugeständnisse, die Barnier gemacht hat, im Hinblick auf die Forderungen Le Pens, noch ein Stillhalten von S&P, also von Standard & Poor's. Aber wenn das nun noch einmal platzt, die Regierung nicht mehr weitermachen kann und damit auch der Haushalt im nächsten Jahr mit den notwendigen Einsparungen nicht zustande kommt, dann werden die Reaktionen schärfer sein. Das Schöne ist nun, nachdem wir aus der ursprünglichen Euro-Schuldenkrise von 2010, 11, 12 rausgekommen sind, dass das Risiko, das sich ergeben würde, aufgrund einer potenziellen Aufwertung, wenn die Eurozone auseinanderbricht, nicht mehr da ist. Ja, dafür hat die EZB gesorgt, mit der Draghi-Rede und dem OMT-Programm genauso wie mit anderen Maßnahmen. Das heißt, das Denominationsrisiko ist weg, aber der Zinsaufschlag, der aufgrund eines Ausfallrisikos passiert, der ist noch da. Und wenn man fast einen Prozentpunkt mehr zahlt, dann sagen die Finanzmärkte schon sehr deutlich, Deutschland hat 2% Zins, also das ist bei der Phase, die wir sie im Moment haben, immer noch mit relativ niedrigen Zinsen im Vergleich zu den 80ern, ist das ja dann doch ein Aufschlag von 50%. Das muss man ja sehen. 1 Prozentpunkt sind 50% in diesem Fall. Also ich würde das nicht so gering schätzen. Das bedeutet dann doch, dass Frankreich zunehmend in die Bredouille gerät, wenn nichts passiert. Und da sieht man genau das am Werk, was mir die Reformer der Schuldenbremse als Deal vorschlagen. Die Fähigkeit Frankreichs, sein Rentensystem zu reformieren, ist zu gering. Die Transfers sind massiv. Und Frankreich hat über die Jahre die Friedensdividende nicht in dem Maße genutzt wie wir, sondern ist auch weiter in diese öffentlichen Leistungen hineingegangen und hat auch einen hohen Investitionsbedarf. Die Atomkraftwerke müssen zum Teil neu gebaut werden. Auch bei Straßenbrücken ist auch einiges notwendig. Also es ist nicht so, dass Frankreich diesen Investitionsbedarf nicht hätte. Niedriger als bei uns aber auch. Das funktioniert alles nicht, wenn man nicht in der Lage ist, am Sozialsystem etwas zu tun.
Grundsätzlich haben wir keinen Dissens. Ich glaube, auch die Politiker könnten bessere Prioritäten setzen. Jetzt haben wir aber doch eigentlich die Situation, dass wir ja nicht mehr die eigenen Währung haben. Wir sind nicht mehr D-Mark und nicht mehr Euro. Und wenn Sie Herrn Mélenchon zuhören, wenn Sie anderen zuhören, ich meine, es war immer früher implizit im Raum, es wird jetzt auch explizit gesagt nach dem Motto, lass doch die Deutschen bezahlen. Die Italiener haben jetzt den Wiederaufbaufonds durchgesetzt, das ist die erste einstiegige Transferunion. Ich glaube, man setzt auf Transferunion, man setzt darauf, dass die deutsche Bilanz für die anderen herhält. Und dann kriege ich halt so ein Störgefühl. Mein Frankreich hat ja nicht nur hohe Staatsschulden, sondern auch hohe Privatschulden. Was ist der Nutzen davon, wenn wir hinterher mehr nach Europa überweisen müssen, der Transferunion, oder aber, was ja auch im Raum steht, oder aber die EZB dann als Lender of Last Resort einspringt und die Staatsschuldenproblematik auf die, sag mal so, politisch angenehmste Art und Weise löst, nämlich durch finanzielle Repression und strukturell höhere Inflationsraten, das träfe uns ja auch. Und dann frage ich mich immer so, was habe ich jetzt davon? Ich meine, dann kann man, Herr Lindner würde, hat mir mal irgendwie dann WhatsApp böse geschrieben und gemotto, ja, stellt er, das ist ganz schlimm, wenn wir nicht mehr das machen, dann ist ja ganze Euro-Geschichte. Da sage ich, ja gut, auf der anderen Seite, wenn aber alle darauf setzen, dass wir die Einzigen sind, die solide sind, weil die Holländer sind auch ein bisschen zu klein, spielt keine Rolle, dann finde ich das ein bisschen blöd, weil ich sage, die anderen sind Free Rider unserer Disziplin und gleichzeitig haben wir ja hohe Abgabenlast, kaputte Brücken, fühle mich unwohl, muss ich gestehen.
Ja, Sie formulieren das so schön moderat. Ja. Sie haben es auch schon mal schärfer formuliert.
Das höre ich selten, dass ich moderat formuliere.
Ich glaube, man darf dieses Argument einfach nicht so vom Tisch wischen, zu sagen, die Stabilität des Euroraums, die Stabilität dieser Währung hängt sehr stark an der deutschen Bilanz. Also hält sehr stark an der Solidität unserer Finanzen. Und dass das Freeriding nicht noch stärker wird, das war der Startpunkt für die Verhandlungen zu den neuen Fiskalregeln, wie sie jetzt existieren. Und dann durchaus auch die deutsche Fähigkeit, Ausgaben zu generieren, mehr Ausgaben zu tätigen, restringieren. Also wenn wir jetzt hingehen würden und würden sagen, wir lockern mal die Schuldenbremse und dann geben wir deutlich mehr Geld aus, die europäischen Regeln interessieren uns nicht, wir waren das wie Schröder 2003 bis 2005. Dann wäre noch einmal die Fähigkeit, Frankreich und Italien in ihrer übermäßigen Verschuldung zu restringieren, geringer. Wenn man jetzt insgesamt im Euroraum guckt, muss man schon sagen, klar, die Niederlande sind auch zu klein als solches. Aber in der Gesamtschau ist es dann trotzdem so, dass Deutschland bei weitem nicht alleine dasteht mit soliden Finanzen, sondern es sind auch eine Reihe kleinerer Staaten, die mitmachen. Wir sehen vor allen Dingen auch, dass Länder wie Portugal beispielsweise ihre Staatsverschuldung nennenswert zurückgeführt haben. Also überhaupt die eigentlichen Programmländer, Griechenland, Portugal, Zypern, Irland, haben ihre Schulden ordentlich zurückgefahren. Also natürlich ist Griechenland noch nicht in trockenen Tüchern, wenn es auch über all die Maßnahmen längerfristig finanziert ist, mit niedrigeren Zinsniveaus durch die Partnerländer, durch den ESM insbesondere finanziert ist. Aber die Strukturreformen in Griechenland haben gegriffen. Es sind tatsächlich Reformen durchgeführt worden im Gegenzug zu diesen Krediten. In Spanien sieht man schon, dass das, weil es nur ein kleines Programm fürs spanische Bankensystem damals war, eben auch mit weniger Strukturreformen verbunden war. Und Spanien trotzdem auch immer noch besser dasteht als Frankreich oder Italien. Also hier sieht man sehr deutlich, dass diese Politik geholfen hat und dass Deutschland mit einer soliden Finanzpolitik auch die Möglichkeit hat, Druck auszuüben auf die Mitgliedstaaten. Das hilft.
Ja gut, jetzt haben Sie jetzt haben wir einige Aspekte. Gut, die Spanier haben es ganz geschickt gemacht. Die haben da so ein Vehikel gemacht, Off-Balance-Sheet, was auch von der spanischen Notenbank mit frischen Euros finanziert wurde. Also Griechenland besprechen wir noch. Was machen wir zum Schluss, weil wir da noch ein kleines offenes Ende haben aus früheren Diskussionen. Aber Sie haben es ja bewusst nicht gesagt, Italien und Frankreich. So, und ich meine dazu sagen, also die Kleinstaaten waren übrigens gegen den Wiederaufbaufonds, gegen den sogenannten Wiederaufbaufonds, die Frau Merkel dann zugestimmt hat. Die waren entsetzt darüber. Die Italiener wachsen dieses Jahr unter anderem auch deshalb, weil sie 100 Milliarden bekommen aus dem Topf. Hätten wir 100 Milliarden mehr in die deutsche Wirtschaft reingekippt, hätten wir wahrscheinlich auch bessere Wachstumsraten. Die geben das Geld nicht unbedingt so aus, dass das Wachstumspotenzial Italiens steigt. Frankreich wollte immer schon die Transferunion und würde sich niemals von uns reinlehnen lassen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir sagen, wir leihen euch 100 Milliarden und dafür macht ihr jetzt mal eine Rentenreform. Ich meine, wir führen zwar keine Kriege mehr miteinander, aber das wäre da schon kurz vor einer Kriegserklärung.
Ja, so weit würde ich auch nicht gehen. Also ist mir zu martialisch. Ja? Also, dass wir da wieder dieses Thema ansprechen, obwohl mir bewusst ist, dass Teil der französischen Außenpolitik in der Europäischen Union eben auch ist, sicherzustellen, dass der Nachbar über den Rhein hinweg nicht mehr der Lage ist, anzugreifen. Das ist schon so, dass Frankreich dieses Ziel immer noch hat und so die Europäische Union versteht, eben als Friedensprojekt, aber durchaus im französischen Interesse. Gut, aber das nur zur Seite gesprochen. Sie haben natürlich recht, dass Frankreich hier einen großen Widerstand zeigt. Aber man muss eben auch sehen, dass in dem Maße, in dem sich Frankreich nicht bereit erklären würde, die Fiskalregeln einzuhalten, die Finanzmärkte noch einmal weiteren Druck machen. Das spielt ja zusammen. Es ist ja nicht so, dass das völlig unabhängig voneinander wäre. Frankreich kann es sich in der Situation, in der es ist, einfach nicht erlauben, weiter so zu machen und immer mehr Schulden aufzuhäufen. Frankreich wäre von seiner Größe her auch kein Staat, den wir in irgendeiner Weise auffangen könnten. Weder mit dem ESM noch mit der deutschen Bilanz. Also
nur mit der EZB, die druckt.
Ja, dann hätten wir halt eine höhere Inflation. Und dann kommen wir durchaus zu einem Punkt, wo man sagen muss, ist das die Währungsunion, die wir wollten? Aber da sind wir, wie gesagt, nicht die Einzigen, die dann entsprechenden Druck machen. Also es ist nicht so, dass der niederländische Notenbankchef, und da zählt ja jede Stimme gleich viel, egal wie groß das Land ist, EZB-Rat, der wäre nicht bereit, eine solche Politik mitzutragen. Also selbst Österreich, das ja selber eine hohe Staatsverschuldung hat, war ja in der Vergangenheit noch viel feigiger als der ganze Rest. Also insbesondere auch als Herr Nagel es ist. Ja, also von deinem Hintergrund würde ich nicht sagen, dass das so einfach ist, das in Richtung einer Art französischer Notenbankpolitik so zu ziehen, wie Sie das beschreiben. Also ich bin da deutlich zuversichtlicher, dass wir in diesem Gefüge weitere Vergemeinschaftung von Schulden vermeiden können. Dagegen stehen auch die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes. Das geht nicht mehr so ohne weiteres aus deutscher Sicht, wenn wir nicht eine Totalrevision des Grundgesetzes vornehmen, und das ist nicht in Sicht.
Aber ich würde auch noch mal ganz gerne nachhaken. Also, weil können Sie mir mal helfen, weil wir lesen ja so oftmals auch Twitter-X und da gibt es ja auch Ökonomen, die dann immer Studien twittern oder Charts dann vom IWF, die da sagen, habe ich gerade eben noch gesehen, IWF zeigt ja, mit Sparen kann man Staatsfinanzen nicht sanieren. Dann gibt es ja diesen Österreicher, der da irgendwie Studien immer raushaut, nach dem Motto Austerity kostet Wirtschaftswachstum. Noch schlimmer ist, wer Austerity betreibt, dann werden Nazis an die Macht kommen. Das sind auch diese ganzen Studien. Es gibt wieder andere, die sagen, nach dem Motto, ja, Europa wächst jetzt in den nächsten paar Jahren wegen der Austeritätspolitik weniger als zum Beispiel die USA. Ich habe mal gedacht gehabt, nach dem Motto, ein einzelnes Land, nehmen wir mal wie Griechenland oder sowas, kann durch Austerity sich sanieren, weil es dann im Prinzip einen Handelsüberschuss erwirtschaftet und kann so im Prinzip die Verschuldung reduzieren. Aber die ganze Region, meine ganze Eurozone hat schon Handelsüberschuss. Wie kann das funktionieren? Ist es nicht so, dass man doch in der Tat Maßnahmen braucht, die viel mehr aufs Wachstum setzen, nach dem Motto, wir erhöhen den Nenner, wenn wir schon den Zähler nicht reduzieren können?
Ja, aber da sind wir ja in einem Bereich, bei dem man sagen muss, Europa ist im Hinblick auf seine Wirtschaftspolitik auf dem falschen Weg. Das, was wir eben miteinander diskutiert haben, die Klimaschutzpolitik, die ja auch von der Europäischen Union betrieben wird, ist eben in diesem Bereich verfehlt. Das, was auf Ebene der Europäischen Union an Klimaschutzpolitik funktioniert, das ist das EU-Emissionshandelssystem. Das sorgt dafür, dass Emissionen eingespart werden. Das, was sie mit Verboten und Geboten machen, Verbrennerverbot, Flottenregulierung, das ganze Programm, das da abgewickelt wird, ist einfach falsch. Das geht in die falsche Richtung. Und das muss man revidieren. Da muss die Bereitschaft von Frau von der Leyen endlich steigen, auch ein bisschen mehr zu machen.
Aber jetzt sind wir dann auch bei dem Thema natürlich, Sie haben es so schön gesagt, nach dem Motto, naja, die Franzosen gucken auf Deutschland und nach dem Motto, wir sollen das nicht zu kräftig militärisch Bedrohung werden, das ist schon okay. Auf der anderen Seite haben Sie jetzt gerade ja mehrmals gesagt, dass die EU, dass der Euro ja an Deutschlands Wirtschaftskraft hängt, an unserer Bilanz. Eingangs haben wir eigentlich gesagt, dass es um uns gar nicht gut bestellt ist. Das heißt, unsere Wirtschaftskraft wird erodieren und jetzt interpretiere ich mal unser Gespräch dahingehend, ich sage, egal wie die Wahlen ausgehen, große Hoffnung auf Besserung haben wir nicht. Das würde ich dann wieder so übersetzen, würde sagen, das mag ja so sein, dass unser Wille noch da ist, den Euro und die EU zu stabilisieren, aber unsere Fähigkeit schrumpft.
Unsere Fähigkeit schrumpft in dem Maße, in dem wir nicht in der Lage sind, unsere Wirtschaftskraft zu stärken. Das ist absolut so und deswegen ist es auch sehr wichtig. Da muss man aber auch sagen, in dem Maße, in dem unsere Wirtschaftskraft schrumpft, können die europäischen Partnerstaaten, insbesondere Frankreich und Italien, eben nicht mehr darauf vertrauen, dass es Deutschland schaffen kann, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Sie müssen also mehr Eigenanstrengungen unternehmen, weil sie ansonsten alle mit runtergehen. Ja? Und von daher, die Anreizsituation ist dann immer auch sehr verschieden. Ich glaube, weil Sie eben die Studien angesprochen haben, das hat natürlich mit X zu tun oder auch mit anderen sozialen Medien, dass zu wenig ausdifferenziert wird. Das ist ja da nicht möglich. Selbst wenn man einen Thread schreibt, bleibt die Ausdifferenzierung auf der Strecke. Beim Thema Austerität zeigt sich ein Ergebnis für Großbritannien, das auch sehr solide analysiert worden ist. Aber wir haben in Deutschland ja keine Austerität in diesem Sinne gehabt. Also die Stärke der AfD hat nichts mit irgendeinem...
Nein, aber Frankreich muss jetzt auch Austerität machen.
Frankreich müsste... Aber wir sehen ja beispielsweise in Italien, wo immer wieder gesagt worden ist, die Austerität sorgt dafür, dass die Fratelli d'Italia in die Macht gekommen sind, dass Frau Meloni hier gerade ansetzt, um Konsolidierung zu betreiben. Also den so völlig fehlgeleiteten Superbonus für die Immobilienwirtschaft, den kassiert sie. Ja, allmählich, Schritt für Schritt, damit es nicht so ganz schlimm ist. Aber das reduziert das Haushaltsdefizit Italiens natürlich enorm. Also wenn ich 110% für die Investition bezahle, also noch 10% mehr als Kosten anfallen, da muss man einfach sagen, wer kommt denn auf so eine abstruse Idee?
Ja, ich muss dazu sagen, vor allem, wenn es von Deutschland finanziert wird, ist eine super Idee. Aber Spaß beiseite, ich meine, es gibt ja andere, die sagen, Italien hat jahrelang einen Primärüberschuss gehabt. Die haben wirklich eigentlich mehr gespart als Deutschland, mehr als Schäuble und trotzdem kein Wachstum. Und es gibt Leute, die sagen, weil die so einen Primärüberschuss hatten, hatten sie wenig Wachstum, weshalb sie eben nicht rausgekommen sind mit ihrer Schuldenquote.
Ja, ich finde das immer ganz schön, wenn Makroökonomen uns diese Kennzahlen präsentieren. Klar, der Primärüberschuss ist enorm wichtig. Und man muss immer fragen, was kann man im Primärüberschuss überhaupt erreichen? Aber am Ende heißt das schon auch, das Finanzierungsdefizit insgesamt ist ausschlaggebend dafür, was ich an Verschuldung aufbaue und wie sehr ich meine Schuldenquote runterbringe. Und wegen der hohen Zinsausgaben, die Italien zu zahlen hat, sind es dann halt eben auch höhere Finanzierungsdefizite. Der Primärüberschuss nutzt ja nichts, wenn ich nachher wieder in ein Finanzierungsdefizit mit den Zinsausgaben renne. Das Gleiche ist bei der Inflation. Zu sagen, die amerikanischen Wählerinnen und Wähler waren irrational, weil die Inflation ist doch runtergekommen auf 2%, das verwechselt Inflation mit Preisniveau. Die Inflation war vorher so stark, dass das Preisniveau immer noch dafür sorgt, dass die Reallöhne heute niedriger sind in vielen Wahlkreisen in den USA als 2019. Also haben die zu Recht gesagt, daran ist die Administration Biden zumindest mitschuldig. Ergebnisse zeigen, dass sie einen erheblichen Anteil daran trägt. Mit ihrer expansiven Fiskalpolitik, mit IRA und dem ganzen Mist, der da gemacht worden ist. Und da muss man ganz klar sagen, dann gibt es eben auch eine entsprechende Sanktion. Inflation wollen die Leute nicht. Die wollen sie auch in Italien nicht. Ja? Und von daher bin ich dann schon auch überzeugt davon, dass es gelingt, mit einer ordentlichen Konsolidierungsstrategie voranzukommen. Ich finde, dass die europäischen Fiskalregeln mit den Mindeststandards, die einzuhalten sind, die Deutschland hineinverhandelt hat, und der Konzentration auf Ausgabenpfade, den richtigen Schritt geht. Jetzt kommt es darauf an, dass das durchgesetzt wird. Und da kann man nichts anderes tun von deutscher Seite, als die Europäische Kommission möglichst weitgehend zu unterstützen.
Durch Vorbildfunktion, wie jetzt Ihr ehemaliger Chef sagen würde.
Ja, Vorbildfunktion, ach wissen Sie, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, würde ich nicht sagen, sondern einfach klarzumachen, wir halten das ein, selbst wenn wir auch auf 7 Jahre gehen, wie Frankreich und Italien. Aber dann halten wir Jahr für Jahr diese Ausgabenpfade ein und wir erwarten, dass die Partner das ebenso machen. Und dann trifft man sich im Rat der Finanzminister und da muss man nicht sagen, wir sind Vorbild, sondern da kann man zu den französischen Kollegen sagen, jetzt macht doch mal was. Ja? Also es ist ja nicht so, dass die alle immer nur stur sind. Man redet ja miteinander. Je länger man in diesen Gruppierungen miteinander zu tun hat, umso freundschaftlicher wird das Verhältnis doch. Und dann kommt man schon noch miteinander aus und kommt zu einem Ergebnis.
Jetzt kommen wir noch zu Griechenland ganz kurz zum Abschluss. Also Sie haben gerade schon gesagt, ich habe ein paar Punkte dazu. Ich habe eine Frage dazu, aber ich möchte vielleicht, muss ein bisschen einführen, damit die Hörer, die jetzt nicht wissen, wie wir es, was das damit aufhat, muss ich ein bisschen was erzählen. Also ich würde gerne von Ihnen am Ende wissen, inwiefern Griechenland wirklich ein Vorbild ist für andere Länder, auch wie Frankreich, für die Sanierung. Also Sie haben irgendwie ein Interview gehabt vor ein paar Wochen beim Fokus und dann wurden Sie auf mich angesprochen, weil ich total gewundert hat. Und nach dem Motto wegen Griechenland-Rettung haben gemeint, ja, der Stelter lag da schon schief und das muss er da, muss ich endlich mal entschuldigen für. Habe ich überlegt so, ah, wo lag ich denn jetzt schon schief? Also ich war in der Tat kein Fan der Griechenland-Rettung. Und ich will nur ganz sagen, warum. Ich war erstens kein Fan der Griechenland-Rettung, weil wir eigentlich ja nicht Griechenland gerettet haben, sondern die französischen Banken, die dort Kredit gegeben haben. Also wenn man sich das anschaut, die Gelder aus Deutschland sind eigentlich an die französischen Banken geflossen. Also wir haben übrigens da auch eine Transferunion. Wir haben im Prinzip mit unserem Geld französische Banken rausgehauen. Das Zweite ist, was mich immer geärgert hat, war die Aussage damals von Schäuble, die Motto, wir verdienen an der Griechenland-Rettung und gleichzeitig ist Griechenland gerettet. Und da habe ich mir gesagt, die Motto, wisst ihr was, Freunde, ihr könnt mich ja nicht verarschen. Es kann ja nicht so sein, dass beide gewinnen. Also wenn der Gläubiger und Schuldner gleichzeitig besser rauskommen, sowas gibt's irgendwie nicht. Und der Schlüssel liegt natürlich darin, dass Herr Schäuble im Prinzip ein Euro, der in 40 Jahren an uns zurückfließt, genauso hoch gewertet wie ein Euro, der heute zufließt. Das war Schäubles Ansatz. Und die Griechen umgekehrt richtigerweise erkennen, ein Euro in 40 Jahren. Das nur zur Einordnung, warum ich bei der Griechenlandrettung skeptisch war und ich mir durchaus hätte vorstellen können, aus der Disziplinierung, dass eine Auszeit unter Umständen Griechenland gut getan hätte. Jetzt ist Griechenland in der Tat mit einer sehr guten Regierung zurzeit gut unterwegs. Ich war vor 2 Jahren auch in Griechenland super. Also ganz ehrlich, wenn Sie in Athen sind und in Berlin sind und Sie wissen nicht, wo Sie sind, dann würden Sie nicht glauben, dass Athen die Hauptstadt eines Bankrottstaates ist. In Berlin glauben Sie es jeden Tag, dass es die Hauptstadt eines Bankrottstaates ist. Also vor dem Hintergrund, nicht missverstehen, nur das war meine Positionierung. Also erstens, wofür muss ich mich entschuldigen? Und zweitens, wieso ist Griechenland ein Vorbild für Frankreich?
Ja, ich wollte Sie ja auch provozieren. Wir haben ja schon
seit längerem mal ausgemacht. Sprechen wir miteinander.
Ja, genau. Wir haben ja schon seit längerem ausgemacht, dass wir miteinander sprechen. Und jetzt tun wir es endlich nach diesem Interview. Aber zunächst nochmal zur Griechenlandrettung. Sie haben völlig recht, dass man natürlich aufpassen muss, inwiefern Deutschland daran verdient. Ich würde nicht sagen, dass Deutschland an der Griechenlandhilfe direkt verdient mit den Krediten, die da gegeben worden sind. Weder mit dem ersten Schritt der Griechenlandhilfe, die ja noch bilateral war, noch mit den weiteren über die europäischen Rettungsmechanismen. Also dadurch, dass wir in Griechenland 2 Schritte der Umschuldung gehabt haben, nämlich zunächst einmal für die privaten Gläubiger und dann nachher für die staatlichen Gläubiger, ist Griechenland langfristig mit niedrigen Zinsen refinanziert. Davon hat niemand was, vielleicht hat der IWF noch am meisten bekommen durch das, was ein Zinsniveau verlangt hat. Er hat wenig mitgemacht bei den besseren Konditionen, ja, nur geringfügig. Ich glaube, dass man das gesamte Konzept der Rettungsmaßnahmen im Zuge der Euro-Schuldenkrise nicht nur auf Griechenland beziehen darf. Sie haben auch recht, dass da die französischen Banken stärker engagiert waren. Im Falle Irlands waren die deutschen Banken stärker engagiert. Und die Iren hätten eigentlich ganz gerne die Banken in die Insolvenz geschickt.
Aber die deutsche Pfandbriefbank, die war doch irgendwie bei der Hypo Real Estate aufgegangen und die ist ja auch pleite gegangen. Und die französischen Banken sind nicht pleite gegangen, weil sie das
Geld ist ja nicht der Pfandbriefbank. Die deutsche Bank war auch stark in Irland engagiert. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man das nur auf die einzelnen Bank beziehen kann. Also das deutsche Bankensystem war in Irland stärker engagiert als die französischen Banken und die französischen Banken stärker in Griechenland. Aber das ist natürlich auch nicht einfach so ein Raushauen dieser Banken, weil wir ein Stück weit eben auch die Gläubigerbeteiligung hatten. Jetzt ist die Gläubigerbeteiligung, also die Umschuldung für Private, zu spät erfolgt. Deswegen konnten sich viele vorher rausziehen. Das hätte früher passieren müssen. Ich habe das, als ich in den Sachverständigenrat gewählt worden bin, am selben Tag, an dem der Kabinettsbeschluss war, auch gesagt, Griechenland muss umschulden. Das sagte Herr Schäuble zu mir, ich hoffe, dass die zukünftigen Mitglieder des Sachverständigenrats auch die Interessen Deutschlands im Blick haben. Ja, die hatte ich im Blick. Ich hätte früher die privaten Gläubiger an die Kandare genommen. So konnten sich manche davonstehen, aber auch nicht alle. Und insofern, ja, glaube ich, dass die Umschuldung im Falle Griechenlands noch einigermaßen erträglich gegangen ist, obwohl man es hätte besser machen können. Was mir aber wichtig ist, und das sprechen Sie ja an, die Kredite gab es mit Auflagen. Und die Auflagen waren hoch umstritten. Wir haben ja dann aber eine zweite Welle 2015 gehabt mit der Tsipras-Regierung und Varoufakis, einem der schlechtesten Finanzminister aller Zeiten. Das war schon eine Situation, wo Griechenland eigentlich nicht mehr bereit war, diese harten Auflagen zu tragen, zumindest zu einem erheblichen Teil, sonst wäre diese Regierung ja nicht gestützt gewesen durch die Wählerinnen und Wähler. Und das hat man in Europa durchgezogen, ganz klar. Griechenland hat Reformen durchgeführt und ist heute in vielen Bereichen strukturell gesehen vor Deutschland. Ob das Infrastruktur anbetrifft, wie Digitalisierung beispielsweise.
Mobilfunk, ein hervorragendes Mobilfunknetz.
Ja, Digitalisierung des Gesundheitswesens hat sich schon in der Corona-Zeit gezeigt, wie weit die Griechen da jetzt sind. Migration. An der Grenze wird jetzt mittlerweile digital erfasst, wenn da jemand rüberkommt mit einem Asylanspruch. Sie glauben da nicht, dass die bayerischen Behörden mittlerweile in der Lage wären, und das ist eine der besten Verwaltungen in Deutschland, das alles digital zu erfassen an der Grenze, wenn es nochmal sowas gäbe wie 2015, 16. Nein, das haben wir so nicht. Und da muss man einfach sehen, das nennt man, glaube ich, Leapfrogging, also wie ein Frosch überspringt Griechenland eine Entwicklungsphase und steht jetzt in vielerlei Hinsicht besser da, auch besser als Frankreich. Und deswegen glaube ich schon auch, dass die Finanzmärkte die Einschätzung der griechischen Bonität, die besser ist als diejenige des französischen Staates, nicht so falsch liegt. Ja.
Gut, dann würden wir sagen, lasst uns die Sanierung drum bringen. Ich persönlich bleibe skeptisch, Professor Feld, dass die Franzosen sich so werden reinreden lassen. Die hoffen eher darauf, dass die EZB sie rettet, glaube ich, also wenn ich mir das so anschaue. Aber schauen wir mal, wie es ist. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Und wie gesagt, Sie müssen jetzt nicht beim nächsten Mal nicht wieder irgendwie groß kritisieren im Interview. Können Sie gerne machen, Gottes Willen. Aber um ein Gespräch von uns beiden zu initiieren, das Gottes Willen hatten wir ja schon mal länger verabredet, passt es auch gut in die Zeit. Und wir machen es auf jeden Fall mal wieder. Also an dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. War ein tolles Gespräch.
Ja, ich freue mich drauf, beim nächsten Mal mit Ihnen zu reden. Das hat heute Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich denke zunehmend, dass die heutigen Herausforderungen so groß sind, dass verglichen damit die Agenda 2010 ein Spaziergang war. Wir müssen den Sozialstaat gründlich reformieren. Er muss zielgenauer werden und er muss kleiner werden. Die Energiepolitik, wir haben es schon so oft diskutiert, es tut mir leid, aber letztlich die Energiepolitik muss endlich sichere und vor allem günstige Versorgung zum übergeordneten Ziel haben und nicht die Erzeugung von nur grünem Strom. Die öffentliche Verwaltung muss durch einen Wegfall von Aufgaben, durch die Rücknahme von Gesetzen und Verordnungen, also einen konsequenten Bürokratieabbau und eine massive Vereinfachung des Steuer- und Abgabenrechts verkleinert werden. So wird sie auch schlagkräftiger. Und der Staat muss aufhören mit immer mehr Subventionen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, sie haben sich seit 2015 relativ zum Bruttoinlandsprodukt mehr als verdoppelt, sich einzubilden, die Wirtschaft transformieren zu können. Stattdessen brauchen wir endlich die Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dass sich die Wirtschaft freier entwickeln kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch nur ein Bruchteil dieser Maßnahmen in der künftigen Regierungskoalition umgesetzt wird, ist minimal. Unternehmen wie Private können daraus nur einen Schluss ziehen. In Deutschland zu investieren, ist keine gute Idee. Eine Reform zum Besseren, dafür bin ich fest überzeugt, müsste jetzt stattfinden. Das Jahr 2025 ist so gesehen das Entscheidungsjahr. Denn nur dann kann sie überhaupt noch umgesetzt werden und etwas bewirken. Wer glaubt, dass es in 4 Jahren auch noch ginge, der irrt. In 4 Jahren werden wir, wenn der wirtschaftliche Niedergang sich so fortsetzt, ganz andere politische Konstellationen haben. In 4 Jahren sind die Babyboomer auch alle in Rente. Dann dürfte es ohnehin nicht mehr möglich sein, Reformen durchzusetzen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich für das Zuhören zu danken. Ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag und davor natürlich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.